Wer sagt jetzt mit mir, Gott ist gut? Das haben wir gesungen, ja. Lass es uns nochmal sagen. Gott ist gut. Hey, das war schon kräftiger. Können wir es noch kräftiger? Gott ist gut. Und jetzt werd mal einen Augenblick still und horch in dich rein. Glaubst du das wirklich? Oder zweifelst du manchmal? Amen. Ich will heute ein interessantes Thema nehmen. Frag mich nicht, wie ich da drauf komme. Manchmal ist das halt so. Ich will mit euch heute über Generationensegen und Generationenfluch sprechen. Oh. Schauen wir mal. Ich möchte aber euch schon mal vorwarnen, ich glaube, ich werde heute ein paar alte Zöpfe abschneiden. Also, wir gehen alle mit einer neuen Frisur heute raus. Grundlage der Predigt ist 2. Mose 20. Was steht denn in 2. Mose 20? Wer weiß das? Die 10 Gebote, richtig, ja. Und da fangen wir gleich mal vorne an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Da können wir doch schon wieder sagen, ja, Gott ist gut, oder? Hey, Gott sagt am Anfang dieser Predigt zu dir, ich bin der Herr, der dich aus der Sklaverei rausgeführt hat. Haben wir alle schon längst vergessen, dass wir mal so versklavt waren? Nee, haben wir nicht? Ah, gut. Das sollten wir nämlich nie vergessen, dass Gott uns rausgeführt hat aus der Sklaverei der Sünde. Das fängt doch schon mal gut an. So, jetzt geht's aber weiter. Jetzt sagt er dir klipp und klar ins Gesicht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Punkt. Zack. Pfahl eingerammt. Ich habe dich herausgeführt, aber du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Segen oder Fluch? Du hast die Wahl. Gott lässt dir die Wahl. Ja. Vielleicht klingt dieses Thema für den einen oder anderen so ein bisschen frustrierend. Aber ich möchte dich darauf vorbereiten. Ich glaube, am Ende der Predigt wirst du so einen großen Gott kennengelernt haben, dass da nichts mehr Platz hat an Frustration. Okay? Wir müssen in die Bibel hineinschauen. Bibel musst du mit Bibel auslegen. Ist ein altes Gesetz für Prediger. Bibel muss mit Bibel ausgelegt werden. Gibt ja Prediger, die predigen über alles, über Frösche, die vom Auto überfahren werden oder sonst was. Steht nirgends in der Bibel, brauche ich auch nicht drüber predigen. Ja? Ja, seht ihr, auch mal schön, wenn die Predigt von Musik begleitet wird. Wir lesen in Galater 6 im 7. Vers etwas vom Gesetz der Saat und der Ernte. Da steht klipp und klar, was der Mensch sät, wird er ernten. Hat da irgendjemand von euch Zweifel dran? Nö, das Gesetz ist ganz klar. Das kennen wir aus der Natur. Du kannst keinen Apfelbaum pflanzen und dir dann wünschen, Orangen zu ernten. Das klappt eigentlich nicht. Ne? Also, was der Mensch sät, wird er ernten. Das müssen wir einfach mal im Hinterkopf behalten. In unserer modernen, aufgeklärten Zeit glauben ja nicht mehr so viele Menschen an Segen oder Fluch. Geh mal raus auf die Straße und frag da mal ein bisschen. Da wirst du nicht viel Leute finden, die daran glauben. Nun sind wir ja geprägt von vielen Predigten, die wir gehört haben in unserem Leben. Weiß ich, wie viele tausend Predigten du schon gehört hast in deinem Leben? Ja, ein paar werden es schon sein. Ne? Denk mal so, wenn du brav im Gottesdienst warst, 50 so im Jahr, wie lang bist du schon Christ? 40 Jahre, rechne mal hoch. So, da haben wir einiges von Segen und Fluch schon über die Predigten auch mitgekriegt. Aber das ist nicht im Greifbaren dieser Welt. Es gibt es. Ich habe es in meinem eigenen Leben erfahren. Wir waren frisch verheiratet und wir haben tolle Geschenke gekriegt zur Hochzeit. Eine nagelneue Waschmaschine zum Beispiel. Oder ein schönes neues Auto. Alles, was wir neu hatten, ging vor der Zeit kaputt. Und immer, gerade wenn die Garantie abgelaufen war, sowieso. Ja, das ist ja, gehört ja dazu. Waschmaschine 2 Jahre und 2 Wochen und keine Gnade, keine Garantie mehr. Definitiv Totalschaden. Ein neues Auto, damals 10.000 D-Mark gekostet, ich weiß noch, ein VW Polo, habe ich innerhalb 2 Jahren über 5.000 D-Mark, also die Hälfte vom Kaufpreis an Reparatur reingesteckt. Und da könnte ich weiter. Das war alles, was neu war, das Olle hat den Teufel nicht interessiert, aber alles, was neu war, kaputt. Eines Tages kriegt es ein Ältester bei uns in der Gemeinde mit, betet mit mir und während er betet, sieht er einen alten, zerlumpten Mann den Raum verlassen. Und seitdem, ich habe meine Sachen länger als die anderen. Geht nichts mehr kaputt. Da ist ein Fluch gebrochen worden. Ich weiß nicht, habe auch nie nachgeforscht, weshalb der kam. Aber als er gebrochen war, passierte nichts mehr. Nur so ein kleines Erlebnis aus meinem Leben. Ich könnte in diesem Bereich weitersprechen, dass auch ich zum Teil anderen, wie sagt man, die Pest an Hals gewünscht habe und das dann auch eingetreten ist oder so. Ja. Ich will dieses Thema gar nicht so weit raufbringen. Wenn du dieses Bibelwort aus 2. Mose 20 liest, auf was ist dein Augenmerk als erst gefallen? Auf den Segen oder auf den Fluch? Leute, die damit wirklich immer in ihrem ganzen Leben ein Problem haben, die sehen gerne auf den Fluch. Oh ja, und was war denn bei Opa und was könnte denn da noch kommen? Und so weiter. Ja? Leute, die da nicht belegt sind in ihrem Leben, die sehen auf den Segen. Oh, tausende Generationen, ist das nicht wunderbar? Ist das nicht toll? Ist das nicht alles klar? Wir müssen hier etwas tiefer reingehen. Sagt dieser Text wirklich, dass über mir ein Fluch sein kann, weil meine Großeltern oder meine Urgroßeltern eine Sünde gemacht haben? Lass uns mal ein bisschen Mathematik betreiben. Jeder von euch hat 2 Eltern. Ist das so? Und diese 2 Eltern haben wieder jeder 2 Eltern. 2 plus 4 sind 6. Und diese 4 Eltern hat wieder jeder 2 Eltern, sind 8. 6 plus 8, 14. So, und diese 8 hat wieder 2 Eltern, sind 16, 14 und 16, 30. Also, glauben wir jetzt wirklich, dass 2. Mose 20 sagt, wenn einer von diesen 30 Blödsinn gemacht hat, dass ich darunter leiden muss? Ist das in unserem Gedanken, frage ich dich heute Morgen. Kommen wir noch dazu. Aber wunderbar, ihr denkt mit. Ja? Ich möchte aber erst einfach mal daran bleiben. Wir haben also 30 Leute und wenn wir die Jahre zusammenzählen, vielleicht 80 Jahre, wo wir denken können, wer von denen war der Böse? Ja? In Wirklichkeit zeigt es aber ganz etwas anderes. Wir haben gelesen in 2. Mose 20, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und von was wird hier gesprochen? Sich Götter zu machen und diese Götter anzubeten. Das Einzige, was ich damit gleichsetzen könnte, wäre Okkultismus. Aber wenn dein Urgroßvater geklaut hat, Pia, wirst du nicht darunter leiden. Das muss mal in unseren Kopf rein, um was es wirklich geht. Deswegen habe ich am Anfang gefragt, glaubt ihr, dass Gott gut ist? Oder haben wir immer noch so ein Bild von Gott, der irgendwo auf dem Stuhl steht, von oben runter guckt und sagt, oh, entschuldige, lieber Stuhl, entschuldige, liebe Gemeinde, ich mache ihn hinterher sauber. Schaut mal, 3. Mose 26, das ist auch so ein Kapitel, das über Segen und Fluch spricht. Da sagt uns Gott, wenn ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet, werde ich es zur rechten Zeit regnen lassen, damit das Land reichen Ertrag bringt und die Bäume viele Früchte tragen. Dann dauert die Dreschzeit bis zur Weinlese. Also sagenhaft, ne? Die fangen doch hier bei uns im Juni an zum Dreschen. Ja? Und Weinlese haben wir wann? Im Oktober. Das heißt, das Korn wird schon mal 3 Monate gedroschen. Na, das ist ein Segen, würde ich mal sagen, oder? Ja? So, und dann geht's weiter. Und die Weinlese bis zur Aussaat. Wann wird ausgesät? Das erste Getreide kurz vor Weihnachten, so die Wintergerste oder so. Das heißt, nochmal 3 Monate Weinlese. Na, das ist aber auch ein Segen. Ja, haben wir Brot und Wein. Was brauchen wir denn mehr? Ja. So. Ich, der Herr, schenke euch Frieden, heißt es da weiter. Wenn ihr euch zur Ruhe legt, braucht ihr nicht befürchten, dass euch jemand aufschreckt. Und die Raubtiere vertreibe ich aus dem Land. Und kein friedliches Heer wird bei euch einfallen. Wenn wir uns jetzt nochmal die Frage stellen, ja, aber ich bin doch krank. Ich habe doch etwas, das immer kaputt geht. Meine neuen Sachen oder sonst was. Da muss doch vielleicht ein Generationenfluch oder so sein. Immer wieder haben sich zu allen Zeiten Christen diese Frage gestellt. Und ich weiß nicht, ob du dazugehörst. Ich habe dazugehört und habe mir immer wieder diese Frage gestellt. Was ist denn da? Da hatte ich mal einen ganz lieben Mitbruder, mit dem ich morgens immer zur Arbeit gefahren bin. Und mit dem habe ich dieses Thema auch mal erörtert. Und dann sagte der mir, sag mal, du glaubst doch an den Heiligen Geist. Jo, sag ich, da glaube ich dran. Glaubst du nicht, wenn was ist, was in Ordnung gebracht werden sollte, dass der Heilige Geist dich dran erinnert? Ja, sage ich, eigentlich glaube ich dran. Warum bist du dann so krampfhaft hinterher, die Nadel im Steckhaufen zu suchen, wer Schuld haben könnte? Und wenn ich das jetzt hoch mir anschaue, dann sehe ich, es geht ja nicht wirklich darum, ob mein Urgroßvater falsch gepupst hat. Ja, sondern es geht darum, war wirklich in meinen Vorfahren eine Linie des Götzendienstes da? Vielleicht könnte man jetzt noch sagen, gut, der Nationalsozialismus, wo man einen zum Gott erhöht hat, wenn man ihn wirklich angebetet hat, ihm so hinterhergelaufen, das könnte in die Richtung gehen, das lasse ich auch noch stehen. Aber ansonsten möchte ich, dass wir dieses Thema ganz nüchtern betrachten. Schaut mal, wenn Gott sagt, dritte oder vierte Generation bei sowas, und gegenüberstellt, wenn es nicht so ist, Segen ins Tausende, dann frag ich dich, was mag Gott denn lieber, dich zu fluchen oder dich zu segnen? Ist doch gar keine Frage mehr, oder? Da ist ein guter Gott, dem es von Herzen gefällt, dich zu segnen. Das ist so. Könnt ihr Amen sagen, wenn ihr wollt. Ja? Ich möchte es weiter ausführen und da kommst jetzt du ins Spiel. Du hast es schon ganz richtig gesagt, Irmtraut. Wir lesen in Hesekiel 18 ab Vers 20. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm alleine zugute kommen. Und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihn alleine liegen. Hier entdecken wir dieses liebende Vaterherz. Römer 14, vielleicht sagt ihr, ja, das war Altes Testament. Nee, jetzt gehen wir auch ins Neue Testament. Wir legen ja Bibel mit Bibel aus. Römer 14, Vers 12, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Also Gerhard, wenn du Blödsinn machst, musst du vor Gott Rechenschaft geben. Irmtraut, wenn du Blödsinn machst, musst du vor Gott Rechenschaft geben. Das ist so. Und auch Andreas ist nicht ausgeschlossen. Nee, auch er. Jeder muss für sich selbst. So, da haben wir die erste Entspannung in dieser Predigt. Wir brauchen nicht mehr wie wild in der Vergangenheit wühlen. Natürlich, es ist klar, dass unsere Eltern und unsere Großeltern Einfluss haben auf unser Leben, oder? Ganz klar. Keiner kann das bestreiten. Wenn Eltern rauchen, werden die Kinder viel leichter rauchen. Ja? Wenn Eltern Alkoholiker sind, werden auch Kinder vielleicht, weil auch Mama schon im Mutterleib, als ich im Mutterleib war, Alkohol zu sich genommen habe, werde ich viel leichter in Alkohol fallen. Selbst bei Depressionen könnte man sagen, ja, Oma war immer so depressiv, hat sich auch irgendwann mal das Leben genommen, deswegen leide ich auch an Depressionen. Das ist aber jetzt nicht gleichzusetzen mit ich bin verflucht. Sondern das ist das natürliche Saat und Ernte. Und da müssen wir ganz klar unterscheiden. Und wie kriege ich jetzt eine andere Ernte in mein Leben? Indem ich, weil ich ja verantwortlich bin für mein Leben, anfange, gute Saat zu sehen. Oder? Ganz einfach. Die ganze Zeit hat einer Disteln gesät. Und ich sage, jetzt haben wir die Disteln abgeerntet. Das passiert, wenn wir unser Leben Jesus übergeben. Dann machen wir mal so Radikalputz. Jesus, vergib. Ja? Und dann kommen Sonnenblumen und die strahlen wunderbar. Danke, Heike, für die Sonnenblumen. Wunderbar. Ja? So, das heißt, jetzt kommt unsere Verantwortung ins Spiel. Und zwar, wie wunderbar, nicht nur für uns, sondern diese Verantwortung, die wird übertragen auf deine Nachkommen. Ich finde das Hammer. Also wenn das kein großer Gott ist. Du hast doch bestimmt irgendwann mal gesagt, ich will, dass es meinen Kindern besser geht als mir, oder? Die Sprüche haben wir doch alle irgendwo drauf. Und dann haben wir sie verwöhnt. War vielleicht manchmal gar nicht gut. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Ja? Das ist in uns drinnen. Wisst ihr, das Beste, was du tun kannst, damit es deinen Kindern besser geht als dir, lebe so, wie Gott es will. Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder, Ururenkelkinder. Muss ich weiterreden? Nein. Alle werden gesegnet sein, weil du so lebst, wie Gott es will. Hammer. Macht mich sprachlos. Ist die totale Liebesausschüttung von Gott. Und du und ich können da reinkommen. Also deswegen wende ich mich jetzt einfach vom Fluch ab. Wer aber wirklich merkt, da ist etwas, was ich nicht ausschließe, wie gesagt, der darf hinterher gerne kommen und wir beten nochmal und wir werden diesen Fluch brechen. Aber jetzt wenden wir uns dem Segen zu. Denn es gibt auch den Generationensegen, ganz klar. Wir lesen aber auch in der Bibel, dass es auch für Segen bestimmte Voraussetzungen gibt. Ja? Ich denke nur mal an so ein Wort, das mich seit meinem 5. Lebensjahr begleitet. Da hat Papa mir mal vorgelesen, Sprüche 6, Vers 6. Wisst ihr, was da steht? Geh hin, du Fauler, zur Ameise und lerne von ihr. Und Papa hat gesagt, du kannst dich auf den Segen Gottes verlassen, aber wenn du faul bist, passiert nichts. Also, mich hinlegen und sagen, Gott, lass doch mal die gebratenen Tauben jetzt in meinen Mund fallen, das klappt nicht. Ja? Sondern, schade, ne? Ja? Aber in dem Moment, wo du anfängst, dich zu regen, wird er dich segnen. Ja? Wird deine Arbeit segnen. Wir kommen dann noch später drauf. Ja? So, also ich habe Verantwortung. Ich habe zum Beispiel Verantwortung, wenn ich sagen will, ich will lange leben. Was muss ich dann tun? Vater und Mutter ehren. Das wisst ihr, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Ja? Da habe ich eine schöne Geschichte gelesen, die würde ich euch gerne vorlesen. Und zwar habe ich die aus der Webseite Shabbat.org. Das ist eine jüdische Webseite, ja, und Shabbat.org, ja, Shabbat.org. Ja. Und die haben viele schöne, interessante kleine Geschichtchen. Und da stand unter anderem, dass der Vierjährige seinen Vater beobachtet hat, wie er seltsame Dinge tat. Und er machte richtig große Augen vor Staunen. Es war nämlich der Seder. Seder ist der Abend vor Passa. Ja? Und da versucht man den Kindern wirklich auch beizubringen, was die Bedeutung vom Passafest ist. Und da passieren schon merkwürdige Dinge. In diesem Fall hat der Vater, der auch gleichzeitig ein Rabbi war, Rabbi Yissachar Dov, und er wollte seinen Kleinsten, den Vierjährigen, Aaron, wollte er eben dahin führen, dass er eine Frage stellt und er dann erklären kann, was halt der Sabbat bedeutet. Und erst hat er Nüsse an die Kinder verteilt, dann hatte er Matzen, also so ungesäuertes Brot, sich auf die Schultern gelegt, eine Decke drüber und ist damit durch den ganzen Raum spaziert. Und der Kleine guckt und guckt so. Klar, wie Vierjährige gucken können. Ja. Das mit dem Matzen hat übrigens die Bedeutung, soll darstellen, so haben unsere Ahnen Ägypten verlassen. Also schnell Brot auf die Schultern geladen, dass sie was zum Essen hatten und weg. Und Aaron kriegt immer größere Augen und sein Papa, der Rabbi, der läuft da durch diesen Raum und er wartet jetzt, dass doch sein Sohn Aaron endlich mal fragt, Papa, was tust du denn da? Ja? Aber Aaron hat nichts gefragt. Und irgendwann ist der Papa ungeduldig worden und er fragt, sag mal Aaron, fällt dir heute Abend nichts Ungewöhnliches auf? Aaron nickte, aber er schwieg weiter. Ja? Ja, warum stellst du mir denn dann keine einzige Frage? Fragte Papa, der Rabbi, sein Sohn. Überrascht es dich nicht, was ich tue? Meinte der Junge. Doch, Papa, ich bin wirklich sehr überrascht. Aber ich habe nichts gesagt, weil es sich nicht gehört, das zu tun und das in Frage zu stellen, was der Papa tut. Ich glaube, da steckt so ein klein bisschen drinnen von Vater und Mutter Ehren. Ich kenne auf der anderen Seite einen Mann, ich habe ihn gekannt, muss ich sagen, der hat von seinen Eltern sehr viel bekommen. Großes Erbe, alles. Aber jedes Mal, wenn ich mit ihm zusammen war, hat er über seine Eltern geschimpft. Oh, die Blöden, die streiten sich immer und Papa sorgt nicht für Mama und Mama ist immer so aufgebracht. Und eigentlich gab es über alles irgendetwas zu schimpfen. War aber reich beschenkt von seinen Eltern. Ich kann es euch nicht beweisen, aber er ist mit 49 Jahren gestorben. Und ich habe mir dann an seinem Grab nur gedacht, ob Gott ihn weggenommen hat, dass er seine eigenen Eltern nicht weiter in Unehre bringt. Alles das ist möglich. Ja. Ich glaube aber, so wie wir als Kinder unsere Eltern ehren sollen, wir haben ja auch einen Papa im Himmel, oder? Und meint er, dass wir den nicht genauso ehren sollen? Ich glaube schon. Er ist unser Papa. Wer jetzt Mama ist, diskutiert es aus. Ja? Vater und Mutter in eins. Ja? Ehren wir Gott wirklich? Bei unseren Eltern ist es leicht festzustellen, so wie bei diesem Mann, den ich kannte, wenn du dem zugehört hast, hast du gesagt, der ehrt seine Eltern garantiert nicht. Ja? Aber jetzt die Frage, die wir uns stellen müssen zu Gott, ehren wir ihn wirklich? Wann ehren wir ihn? Wenn wir unseren Bruder oder unsere Schwester hassen, die wir sehen, können wir nicht zu Gott sagen, den lieben wir, sagt uns die Bibel ganz klar. Also, wenn wir Gott ehren wollen, müssen wir anfangen, uns untereinander zu ehren. Das ist nur so ein kleiner Hinweis mal. Wir wollen noch unterwegs sein in dem Generationensegen. Wir wollen noch, dass wir gesegnet werden und die Generationen nach uns alle gesegnet werden. Schaut mal, einer meiner Lieblingsverse. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir im Lichte wandeln, wer weiß es weiter? Wie er im Lichte ist. So haben wir was? Gemeinschaft untereinander. Ja, wir würden uns vorstellen, dass so haben wir Gemeinschaft mit Gott. Nee, da steht untereinander. Und das Blut macht uns rein von aller Sünde. Ich brauche also nicht mehr um mich selbst drehen und sagen, wo ist Sünde? Großvater, Opa, wer hat gesündigt oder was doch ich? Ich fange einfach an, ganz entspannt im Licht zu wandeln. Ist das schwer? Wir sind doch befreit aus der Sklaverei. Es ist so ein ganz normaler menschlicher Weg. Einfach anfangen, im Licht zu wandeln. Ich finde das so entspannt, ich finde das so schön. und das vollkommene Gesetz der Liebe scheidet dann Licht und Finsternis in deinem Leben. Keine Angst mehr, wer unterm Bett sitzt. Ja? Gott ist die vollkommene Liebe. Schaut mal, keiner von euch würde doch seinen Kindern Gaben geben, die ihm schaden, oder? Würde keiner machen. Warum denken wir immer noch, dass Gott es irgendwo macht? Gott ist die vollkommene Liebe. Gott möchte dich mit guten Gaben beschenken. Darf ich Deutsch sein, bis es uns zu den Ohren rauskommt? Da gibt er immer noch einen drauf. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns alles beschenkt hat. Allerdings, Finger sollte man beim Predigen nicht zeigen, sagt meine Frau, also ich verstecke ihn, aber ich sage trotzdem allerdings, all die guten Gaben, die Gott dir schenkt, sollst du nicht anbeten. Und da fällt es manchmal schon schwer. Deswegen sagt Gott auch, ein Reicher hat schwer, ins Himmelreich zu kommen. Weil da gibt es so viele Dinge, die man anbeten kann, denen man nachjagen kann, die man erhalten will. Lass dir eins sagen, alles, was du an guten Gaben in deinem Leben hast, kommt von Gott. Also lass uns doch den Geber anbeten. Und nicht die Gaben. Freu dich über dein neues Auto. Aber lass es nicht zum Gott werden. Freu dich über deine neue Abendgarderobe. Aber lass sie nicht zum Gott werden. Freu dich über Erfolg. Aber lass dich nicht stolz werden über den Erfolg, den du hast. Gott meint es gut. Gott meint es auch gut mit dieser Welt. Ja, da hast du Freunde und dann diskutiert ihr drüber. Ja, aber wie kann dann Gott das oder das zulassen? Wenn er doch der gute Gott ist. Es wird einen Tag der Abrechnung geben. Die Bibel sagt uns klar, was an diesem Tag passiert. Das Hohe wird erniedrigt und das Niedrige wird erhöht werden. Aber bis dahin haben wir einen langmütigen und einen gnädigen Gott, der immer einfach noch zur Umkehr ruft. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss der Predigt in etwas hineinführen, Leute. Druckt euch das aus, schreibt euch das per Hand auf, nagelt das an jede Wand in eurem Haus. Es ist so schön. Ja, Karl, es ist so schön. Und es steht in 2. Petrus im 1. Kapitel. Richtig, schlag's auf, lies es gleich mit. Such den nächsten Kopierer und häng's dir auf. Da schreibt der Petrus, ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir. Einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns durch Gott gerecht. Mein Wunsch, Vers 2, für euch ist, dass Gott euch immer mehr von seiner Gnade und mit seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Hallo. Das ist ein Wunsch von Petrus, der sagt, es ist mein Herzenswunsch. Wisst ihr, was ein Herzenswunsch ist? Das, was du dir mehr wünschst als alles andere. Und da sagt der Petrus, das, was ich mir mehr wünsche als alles andere, ist, dass der Andreas so viel Gnade kriegt. so viel Gnade. Ja, was heißt denn so viel Gnade kriegt? Ja? Gnade und Liebe sind Zwillinge, die gehören zusammen. Ich kann nicht zu jemand gnädig sein, wenn ich ihn nicht liebe, oder? Wir leben viel zu selbstbewusst. Wir brauchen keine Gnade mehr. Schaffe ich doch alleine. Geh weg. Nee, du und ich, wir schaffen es nicht alleine, der Sünde zu entfliehen. Auch wenn wir befreit sind, wir brauchen die Gnade, dass wir das umsetzen. Sonst klopft sie an, jeden Tag. Und das sagt der Petrus uns so wunderbar, dass doch Gott mit seiner Gnade uns beschenken will. Und dann lesen wir weiter, Vers 3. Ich bin so begeistert von diesem Text. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Also da ist alles da, was du und ich brauchst, damit der Generationensegen, angefangen bei dir, fließen kann auf alle anderen weiter. Das ist einfach da. Er legt das gleich aus, der gute Petrus. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Vers 4. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Jetzt kommt's. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Gerhard, ist da göttliche Natur in dir? Mir nicht. Aber wenn ich im Licht lebe, wie er im Licht ist, habe ich Anteil an seiner göttlichen Natur. Das sagt man dann jetzt schon hier auf Erden, das ist eine Heilige. Christel, du bist die Heilige. Du hast ja Anteil an seiner göttlichen Natur.
Kein Katholiken muss erst sterben, bis der Heilige gesprochen wird. Und dann auch erst meistens 500 Jahre später.
Ich sag euch, wir sind Heilige. Wir haben Anteil an seiner göttlichen Natur. Halleluja. Jetzt frag dich mal, wie ist Gott wirklich? Und dann beantwortest du diese Frage. Und dann guckst du in den Spiegel und sagst, daran habe ich Anteil. Ist das nicht schön? Oh, es ist so schön. Oh, es ist wunderbar. Leider hört es da oft auf, dass wir uns zu wenig Gedanken über die Natur Gottes machen. Dass wir wie vorher ihn immer noch als strafenden Gott sehen. Natürlich muss er strafen. Ja? Du hast dein Kind auch mal gestraft und gesagt, nein. Weil du das Beste für dein Kind wolltest. Ja?
Erster Petrus ist noch nicht zu Ende. Ja, also kommt noch was. Glaubt mir.
Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Das ist die Grundlage dessen, dass wir Anteil an seiner Figur, Natur bekommen. Weil wir der verderblichen Welt entflohen sind. Wann sind wir das? Als wir Ja zu Jesus gesagt haben. Als wir gesagt haben, wir folgen dir. Und jetzt kommt etwas für uns. Er sagt, strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildhaftes Leben. Ein vorbildhaftes Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Es ist ein so schöner Kreislauf. Ich fange einfach an zu sagen, Gott, ich schaff's eh nicht alleine, aber hilf du mir jetzt, dass ich dir einfach noch besser nachfolgen kann, beten viele von uns. Aber jetzt seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Einfach mal tun. Ja? Jetzt fangen wir an, es umzusetzen. Und in dieser Umsetzung, indem du anfängst, ein vorbildliches Leben zu führen, bekommst du mehr Erkenntnis Gottes. Sondern jetzt horcht mal zu, ja? Horcht mal zu. Erkenntnis Gottes, wie wichtig die ist. Ich meine, schon am Anfang der Bibel liest du, dass Gott einen Baum gepflanzt hat, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Erkenntnis Gottes hilft dir also, führt dich dahin, dass du merkst, was ist gut oder böse. Und wenn ich es merke, wenn ich es weiß, dann bin ich doch nicht so bescheuert und tue das Böse, oder? Aber manchmal tun wir Böses, weil wir nicht drüber nachdenken, weil wir es nicht kapiert haben, dass es böse ist. Aber jetzt kommt die Erkenntnis Gottes und wir kapieren, was gut und was böse ist, dann werden wir doch das Gute tun, oder? Ja? Ja, normalerweise ja. Ich muss es aber erst erkennen. Und jetzt sagt der Petrus diese wunderbare Abfolge. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Ja, wenn ich erkenne, dass meine Zunge so viel Schaden anrichten kann, Erkenntnis, ja, beherrsche ich mich und sage, na, dann werde ich nicht mehr so viel sabbeln. Ja? Wenn ich merke, dass mein Testosteron so viel Schaden anrichtet, weil ich jedem Kittel hinterherlaufe, ja, wenn ich das mal kapiert habe, wie viel Schaden da entsteht, dann werde ich mich doch zurücknehmen. Ich werde vielleicht Gott bitten, kannst du mal so ein bisschen Testosteron wegnehmen? Oder so. Ja? Ihr merkt, die Erkenntnis ist so wichtig. Aus der Erkenntnis folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Wer braucht die nicht von uns? Aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Ist doch immer dasselbe. Ja? So. Gott sagt, ich lege dir jetzt eine Glaubensprüfung hin. So wie wir jetzt gerade haben. Im März müssen wir aus dem Haus raus. Ja. Was machst du alles? Ja, noch könnten wir es schaffen zu bauen, aber da ist zu wenig Geld da und die Banker sind nicht so meine Freunde. Aber dann fängst du an, selbst zu wühlen. Was sagt uns hier der Petrus? Ein gottgefälliges Leben bewirkt Selbstbeherrschung und die Selbstbeherrschung bewirkt Geduld. Und jetzt darf ich sagen, Gott, das habe ich dir hingelegt. Du weißt das, was wir brauchen. Und jetzt danke ich dir, dass du mir die Geduld schenkst. Und dann werde ich versorgt. Ich bin sicher. Ich werde euch im Ende März alle mal einladen zu meinem neuen Haus. Und dann werden wir ein großes Fest feiern. Das verspreche ich euch. Da könnt ihr schauen. Natürlich werde ich angehen, aber ich werde nicht ungeduldig werden, wenn ich im November oder im Dezember noch immer nichts habe. Ja? Das ist doch der Unterschied. Denn ansonsten werde ich doch wieder versklavt. Messt mich. Aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott, der hört immer noch nicht auf. Ich finde, der setzt immer noch einen drauf und es wird immer schöner. Ja? Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu Gläubigen. Und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Ha, 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 ha. Merkt ihr jetzt, warum ich gesagt habe, nagelt euch das an jede Wand? Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wer so nicht handelt, der ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie aus ihrem früheren Leben, das voller Schuld war, reingewaschen hat. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen. Das ist mein Gott.
Amen. Und das ist generationenübergreifender Segen.
Wer kommt mit? Wollen wir losmarschieren? Da hinein? Gott schenke uns Erkenntnis. Das alles dürfen wir besitzen. Falsch. Das alles besitzen wir schon im Glauben.
So, jetzt war es wieder eine lange Predigt. Ne? Aber ich habe euch angeschaut. Keiner ist eingeschlafen. Darum sage ich jetzt Amen.